Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Mein Name ist Petram Emami. Zu Gast ist heute bei mir der sehr geschätzte Kollege Dr. Ulrich Meyer-Runge, der Leiter der zentralen Notaufnahme am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herzlich willkommen, Uli.
Hallo, freut mich da zu sein und bin gespannt, was wir jetzt zu besprechen haben.
Schön, dass du da bist. Wird sicherlich nicht so hektisch werden wie dein Alltag sonst. Erzähl doch mal, wie fängst du denn den Tag sonst in der Klinik an? Wie läuft der so ab?
Also eigentlich starten wir morgens mit einer sehr vollen Notaufnahme, die wir eigentlich erstmal alltagstauglich machen müssen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir für die Patienten, die spätestens, wenn Hamburg aufwacht, also so zwischen 19 und 11, in großer Anzahl dann wieder zu uns kommen, genügend Platz haben. Häufig ist es so, dass wir aus der Nacht zwischen 50 und 60 Patienten in den Morgen, ich sag's mal ganz salopp, mit reinschleppen. Und wir entscheiden müssen, welche von denen müssen jetzt tatsächlich bei uns bleiben und welche können wieder nach Hause. Die bei uns bleiben sollen, müssen natürlich auf den Normalstationen ein Bett bekommen. Und da ist morgens immer wieder das Problem. Insbesondere bei den internistischen Patienten, von denen wir den größten Teil der stationär aufzunehmenden Patienten haben, müssen wir häufig länger über den Tag warten, bis entsprechende Betten frei sind. Auch deshalb, weil im Hause eine ganze Reihe von Elektivpatienten aufgenommen werden müssen, also die nicht primär als Notfall kommen, aber auch krank sind und entsprechend eine medizinische Versorgung brauchen. Und dieser Kampf zwischen Notfall und Elektivgeschäft, der kostet Zeit und hält die Notaufnahme lange voll.
Ist auch auf gute Kommunikation angewiesen. Ohne die Zusammenarbeit auch mit den peripheren Stationen, mit den Intensivstationen, mit den Abteilungen, die die Arbeit im Elektivgeschäft machen, wird es ja nicht funktionieren. Habt ihr viel Diskussion immer tagsüber?
Also zum Glück fangen wir morgens mit einer sehr geordneten Diskussion an, indem wir uns mit allen Oberärzten der zuständigen Abteilungen in der Notaufnahme treffen und die einzelnen Patienten besprechen und gucken, dass wir sie möglichst fachspezifisch genau den einzelnen Stationen zuordnen. Dann ist die Akzeptanz schon mal deutlich größer, was die Abnahme der Patienten aus der Notaufnahme angeht. Aber auch zu den anderen Fachdisziplinen, den chirurgischen, unfallchirurgischen und insgesamt 19 Fachdisziplinen, die letztendlich Patienten aus der Notaufnahme am Ende übernehmen, haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Kontakt und immer einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, mit denen wir Fälle diskutieren können und entsprechend dann auch für stationäre Aufnahmen sorgen können.
Die Notaufnahmen sind ja sehr unterschiedlich organisiert. Ihr habt eine interdisziplinäre Notaufnahme. Kannst du vielleicht so grob für die Zuhörerschaft, die vielleicht auch gar nicht aus der Medizin kommen, erklären, wieso der Aufbau so einer Abteilung ist?
Vielleicht einmal den Vergleich. Also die Tendenz geht heute dahin, dass sich Notaufnahmen in Krankenhäusern aus eigenem Personal bestücken. Dieses Personal ist zunehmend zusatzweitergebildet in der klinischen Akut- und Notfallmedizin. Was letztendlich dazu führen soll, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten, so ein mehr oder weniger gesamtes Spektrum der Medizin, der Notfallmedizin kennen und eine Erstversorgung eigentlich sämtlicher Patienten vornehmen können sollten. Bei uns im UKE ist es noch so, dass wir die einzelnen Fachdisziplinen tatsächlich auch mit Ärzten aus diesen Fachdisziplinen besetzen. Das heißt, wir haben regelmäßig Internisten, Unfallchirurgen und Neurologen bei uns in der Notaufnahme und können sämtliche anderen Fachdisziplinen aus den jeweiligen Dienstärzten und Dienstärztinnen zu uns in die Notaufnahme hinzuholen. Das machen wir auch im Tagesgeschäft. Das Gros sind unfallchirurgische und internistische Patienten. Danach kommen die neurologischen Patienten und dann die vielen anderen kleineren Disziplinen. Aber es gibt eben auch Fälle, gerade die schwersterkrankten und schwerstverletzten Patienten. Da brauchen wir von vornherein ein Team an unterschiedlichen Disziplinen, die wir eben dann entsprechend, wenn diese Patienten angekündigt werden, zu uns in die Notaufnahme bestellen.
Aber das bedeutet ja in Praxis, dass du oder dein Stellvertreter so ein bisschen die Funktion von Dirigenten haben, die ein Orchester aus unterschiedlichen Fachdisziplinen auch ein bisschen in der Notaufnahme zusammenführen. Wir beide sind ja schon aber ein Weilchen am UKE. Ich kann mich auch andere Zeiten erinnern. Wie war das denn, bevor diese zentrale Notaufnahme kam?
Also tatsächlich war es so, bevor wir 2009 in den Neubau umgezogen sind und eine zentrale Notaufnahme eröffnet haben, dass das UKE viele kleine Notaufnahmen hatte, eine chirurgische Notaufnahme, eine internistische Notaufnahme, in der auch die neurologischen Patienten mit versorgt wurden, eine gynäkologische Notaufnahme, eine Notaufnahme der HNO, der Augenklinik, der Psychiatrie, der Kinderklinik, vielleicht habe ich noch ein oder zwei vergessen. Das heißt, man kann sich vorstellen, die Odyssee, ich nehme das klassische Beispiel einer Frau mit Unterbauchschmerzen war unzumutbar für die Patienten. Ich habe es sehr, sehr oft miterlebt, dass der Rettungswagen sich gedacht hat, ich fahre mal zuerst in die gynäkologische Notaufnahme. Dort stellte man fest, dass es kein Problem der Gynäkologie war, dass es möglicherweise der Blinddarm war. Dann waren die Chirurgen am Ball, die haben geguckt, ob da möglicherweise eine Appendix oder eine Gallenblase ist, die man rausoperieren musste. Und wenn es das nicht war, dann kamen die Frauen dann in die internistische Notaufnahme, weil es was Gastroenterologisches sein konnte, was eher in den internistischen Bereich fiel. Und dann waren die viele, viele, viele Stunden in der Notaufnahme und immer wieder mussten die Befunde der vorbehandelnden Notaufnahmen auf dem UKE-Gelände zusammengesammelt werden, mühsam, um sich am Ende ein Gesamtbild machen zu können, was dann eigentlich mit der Frau
passiert. Das ist ja nicht ewig.
Ja, ne? Ja.
Du warst damals auch schon am UKE. Wie hast du es dann empfunden als Notfallmediziner?
Also man kann natürlich immer erst sagen, was schlecht und was gut ist, wenn man auch was anderes im Vergleich erlebt hat. Damals haben wir vornehmlich das Gemecker oder das Geschimpfe der Patienten und Patientinnen erlebt, klar. Mhm. Aber konnten noch nicht so richtig dahinter schauen, was das eigentlich wirklich bedeutet, sich da endlos lange zwischen den einzelnen Bereichen hin und her bewegen zu müssen, mit eigentlich einem Akutproblem, das man behandelt haben möchte.
Ja.
Nachdem wir dann aber umgezogen sind in eine zentrale Struktur, wo alle Räumlichkeiten dicht beieinander waren, wo alle Fachdisziplinen zusammengearbeitet haben, wo eine Patientin oder ein Patient in einen Raum kam und in diesem Raum sämtliche Disziplinen zusammenkamen oder nacheinander eine Untersuchung durchführten und man anschließend alle Befunde zusammenfügen konnte und zu einem gemeinsamen Ergebnis fand, das war beeindruckend, das zu erleben, und das war auch Motivation genug, das letztendlich am UKE auch durchzusetzen, was zum Anfang nicht ganz einfach war.
Erzähl mal, was waren da die Hindernisse?
Naja, wir kamen halt aus vielen kleinen Königreichen, die beherrscht wurden oder geführt worden von eben entsprechend kleinen Königen.
Ja.
Und ich will da niemandem zu nahe treten, deswegen nenne ich auch keinen Namen. Aber die wurden natürlich von einem Tag auf den anderen, also mit dem Umzug, weggenommen. Und es war ein zentraler Bereich, der von mir geführt wurde. Ich war zwar nicht fachlich für jeden Einzelnen oder für jede einzelne Disziplin zuständig, aber ich konnte organisatorisch eine Menge bewegen und auch eine Menge vorgeben an Prozessen. Und das hat anfangs einige Leute gestört, ich will es mal so sagen.
Hm.
Man musste sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und man musste letztendlich Erfolge aufzeigen, und dann kam nach und nach die Akzeptanz, und immerhin sind wir heute 16 Jahre schon in dieser zentralen Notaufnahme drin und können eigentlich, muss man sagen, prima mit allen Disziplinen zusammenarbeiten und glauben eigentlich, dass wir eine sehr gute Notfallversorgung bereitstellen.
Aber gab es auch den Fall, dass die Leute bis zur Rente dann gesagt haben, nein, ich fand das damals blöd, ich finde es bis heute noch blöd, dass die Abteilungen zusammengeführt worden sind? Oder war die Einsicht nach und nach da, dass es auch für die benachbarten Fachdisziplinen, die auf die Notaufnahme angewiesen sind, das eine Besserung bedeutet?
Also mir fällt spontan keine Person mehr ein, die jetzt noch im UKE ist und damals Bedenken hatte, oder die mittlerweile ausgeschieden ist und damals Bedenken hatte, die nicht am Ende gesagt hat, dass es eigentlich gut ist, dass wir die Struktur so haben, wie wir sie jetzt haben.
Das bedeutet für viele aber auch, dass, wenn vielleicht einige, die nicht aus der Medizin kommen, sich auch schwer vorstellen, wenn Sie unsere Kolleginnen und Kollegen ausbilden, je nach Fachrichtung, müssen Sie auch eine Weile Notfallmedizin in irgendeiner Art und Weise machen. Wie ist das denn jetzt eigentlich organisiert?
Also jetzt ist es so, dass wir mit Rotationsassistenten arbeiten. Das heißt, wir haben kein festes Team an Ärzten, die durchgehend bei uns tätig sind, sondern wirklich ganz allein und ausschließlich bin ich und mein Stellvertreter in der Notaufnahme tätig. Und wir haben zusätzlich der Notaufnahme zugeordnete Oberärzte aus den einzelnen Fachdisziplinen, die natürlich auch für die Ausbildung,
die Fachaufsicht dann auch,
genau, die Fachaufsicht haben und für die Mitarbeitenden auch für die Ausbildung mitverantwortlich sind. Und dann eben die Rotationsassistenten, die im Rahmen ihrer Ausbildung dann ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr bei uns sind. Bei den Unfallchirurgen beispielsweise ist es anders geregelt. Die wechseln über die einzelnen Versorgungsstrukturen immer wieder durch. Das heißt, sie sind mal eine Zeit in der Notaufnahme, dann sind sie mal eine Zeit lang OP und Normalstation und dann kommen sie wieder in die Notaufnahme zurück. Das heißt, die sind kontinuierlicher und länger bei uns in der Notaufnahme. Bei den Internisten insbesondere und auch bei den Neurologen ist es eher so, dass die eine gewisse Rotationszeit bei uns absolvieren und dann wieder in ihre Bereiche zurückgehen.
Das heißt, ein Großteil des Kollegiums, das bei euch arbeitet, ist ja auch in Weiterbildung. Wie ist es das denn für euch? Ist Weiterbildung eher so ein Ballast im Alltag, wo ihr sagt, oh Gott, wir haben hier so viel zu tun, viele kranke Leute, großer Patientenumsatz und dann muss ich denen auch noch was beibringen? Wie empfindet ihr das, diesen Spagat zwischen sich die Zeit nehmen, jemandem was beizubringen und dann natürlich der Tagesablauf, der irrevoll ist mit Patienten, die durchgeschleust werden müssen.
Also man muss natürlich immer an seine eigene Ausbildungszeit zurückdenken, um sich auch in die Lage der jungen Assistenten und Assistentinnen versetzen zu können. Wir sagen denen immer, es wird eine richtig harte Zeit für euch. Ihr kommt alle von der Normalstation oder überwiegend von der Normalstation. Wenn ihr das durch habt, dann seid ihr richtige Ärztinnen und Ärztinnen, weil dann habt ihr wirklich das harte Programm mal durchlebt, habt mehrere Patienten, viele Patienten teilweise gleichzeitig betreuen müssen, immer wieder hin und her schwenken müssen zwischen den einzelnen Erkrankungsbildern, den einzelnen Symptomen und seid wirklich auch mal an die Grenzen dessen gekommen, was ihr überhaupt noch leisten könnt und geht dann aber gestärkt raus. Und tatsächlich kriegen wir auch von den allermeisten die Rückmeldung, dass genau das dann auch eingetreten ist, wenn deren Ausbildungsabschnitt bei uns beendet ist.
Ja, was aber dann auch zeigt, wie aufwendig ist, in einer Lehreinrichtung zu arbeiten, wo man gleichzeitig die Fachlichkeit sicherstellen muss, die Aufsicht sicherstellen muss, der Lehreplatz einräumen muss und das alles neben dem Tagesgeschäft einher.
So ist es. Und dann kommen ja auch noch die Studenten und Studentinnen dazu, die wir auch sehr, sehr gerne bei uns haben und die uns auch immer wieder zurückmelden, dass sie sehr froh sind, bei uns mal gewesen zu sein, weil sie schon vor Beginn ihrer ärztlichen Tätigkeit einen Eindruck kriegen, was Arbeiten unter Druck bedeuten kann. Und die gehen schon durchaus gestärkt, erstmal natürlich aus ihrer Formulatur ist es ja in der Regel, oder aus ihrem PJ wieder raus, aber auch, glaube ich, mit einem anderen Gefühl in den späteren Beruf rein.
Also ich finde es ja sehr löblich, so wie du es sagst. Ich denke an meine Weiterbildungszeit zurück und denke, was hätte ich gebraucht und was kann ich jetzt den jungen Leuten geben? Bei vielen Leuten ist es ja eher so, wenn sie an ihre Jugend denken, dass da eher ein Spruch rauskommt, ich habe es doch auch überlebt, stell dich mal nicht so an. Wie schafft man das denn in einem hektischen Betrieb wie in der Notaufnahme, so sozusagen den Geist für die Zukunft zu behalten? Wie gleichst du das persönlich aus, diesen Stress, wo du sagst, ich brauche natürlich auch ein bisschen Mental Health, damit ich diese gesunde Sicht auf die Dinge beibehalten kann und anderen auch was vermitteln kann und natürlich selber auch nicht untergehe? Hast du irgendwie Hobbys, die dich so über Wasser halten?
Also tatsächlich ist es so, ich bin relativ spät Vater geworden von zwei Jungs und jetzt kann man sagen, jeder, der zwei Jungs hatte oder überhaupt zwei Kinder hatte, sind gerade 8 und 10 Jahre alt, der ist ausgefüllt mit dem, was er nach seiner Berufstätigkeit am Tag macht. Und das ist tatsächlich bei mir auch so. Das ist also schon wirklich mein Haupthobby. Ich mache gerne nebenbei ein bisschen Sport zum Ausgleich, da man jetzt von der Familie nicht so wirklich wegkommt und mal eben hier und da Tennis spielen geht oder im Verein irgendwelche Sportarten betreibt, habe ich mir irgendwann in der Corona-Zeit mal ein Rudergerät gekauft und jeder hat mich belächelt und gesagt, das machst du ein halbes Jahr und dann stellst du es in die Ecke und hörst damit auf. Und das ist tatsächlich für mich ein ganz entscheidender Ausgleich, erstmal um den Tag zu beginnen. Also ich setze mich wirklich morgens um 5:30 auf dieses Gerät und ruder eine halbe Stunde und gehe damit schon mit einem ganz anderen Spirit an meinen Arbeitsplatz. Das tue ich am Wochenende dann auch gerne. Aber so kann man sagen, Familie und das bisschen Sport, was nebenbei noch geht, das ist für mich der Ausgleich.
Das ist ja toll, das hört sich sehr gut an. Wie ist es, gehörst du zu den Chefs, die sagen, wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub, oder bist du immer irgendwie abrufbereit und gehst ans Telefon?
Also tatsächlich bin ich immer abrufbereit, aber ich habe es mit meinem Stellvertreter so geregelt und das kriegen wir eigentlich wunderbar hin, wir beide, dass wir uns versuchen, in unseren jeweiligen Urlauben zu schonen, zu verschonen mit Themen, die in der Notaufnahme sind. Es gibt immer Themen. Also man kann nicht 2 Wochen wegfahren, ohne dass es nicht irgendein Thema gibt. Manchmal muss man sich dann tatsächlich auch gegenseitig informieren, weil es dann doch drängt. Mhm. Aber wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin, dass wir die überwiegende Zeit unseres Urlaubs auch tatsächlich ohne Notaufnahme genießen können.
Ja, das ist auch so ein bisschen Kulturwandel in den Köpfen, nicht? Dass die Akzeptanz dafür, dass ich nicht immer und überall für alle Fragen greifbar sein muss. Das ist ja, glaube ich, etwas, was für die Führung eher ein neues Verständnis ist, gerade in der Medizin, oder? Und auch nicht so weit verbreitet, befürchte ich.
Ja, das hat sich tatsächlich geändert. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir mittlerweile doch versuchen, die Führungsaufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und nicht eine Person alleine dafür verantwortlich zu machen. Das wäre tatsächlich in dem großen Bereich wie der zentralen Notaufnahme im UKE fast nicht möglich, oder man müsste sich eigentlich dafür aufgeben.
Apropos Wandel, wie hat sich die Patientenschaft gewandelt? Du hast am Anfang kurz gesagt, man hat es früher aus der Perspektive gesehen, wir machen doch hier alles, aber die Patienten meckern trotzdem rum. Und jetzt haben wir vieles umgestellt und verstehen, warum sie damals gemeckert haben. die Realität ist, ganz so glücklich sind alle trotzdem irgendwie nicht mit dem Gesundheitswesen. Das ist ja ewig in der Diskussion. Wie erlebst du die Patientenschaft? Hat sich da auch was gewandert in der Anspruchshaltung, mit der Inanspruchnahme der Notfallversorgung, oder ist nur die Wahrnehmung auf die Dinge eine andere?
Es ist viel Gefühl dabei, aber wir haben natürlich auch harte Fakten und Zahlen. Wir sind in die Notaufnahme 2009 eingezogen mit ungefähr 40.000 Notfallkontakten pro Jahr. Da haben wir alle zusammengefügt. Da haben wir die Unfallchirurgen, also die ganzen kleinen Notaufnahmen, die es alle so gab, die ergaben zusammen so circa 40.000 Notfallkontakte. Entsprechend war die Notaufnahme auch konzipiert, räumlich und auch personell. Dann hat es aber einen Run auf unsere Notaufnahme gegeben, und auch in anderen Notaufnahmen hört man das ja. Bis 2015 waren wir plötzlich auf 75.000 Notfallkontakten.
Wahnsinn.
Was so schon eigentlich deutlich macht, dass das personell und auch insbesondere räumlich nicht zu wuppen ist. Personell sind wir unglaublich gut nachbesetzt worden und auch hochgesetzt worden, was die Personalstärke in der Pflege, aber auch bei den Ärzten und Ärztinnen ergab. Dann kam, ich will nicht sagen glücklicherweise, aber dann kam Corona.
Darf ich kurz einhaken?
Ja.
Habt ihr auch andere Gesundheitsfachberufe in der Notaufnahme, PAs, akademische Pflegekräfte etc.?
Wir haben viele Bewerbungen, aber wir haben sie tatsächlich noch nicht eingeführt, weil unsere Pflege das gerne noch in ihren eigenen Professionen abwickeln möchte. Mhm. Das wird vielleicht irgendwann kommen. Wir haben momentan den Luxus, dass wir alle unsere Stellen, die wir zwischenzeitlich immer mal offen haben, sofort wieder nachbesetzen können, weil wir eine sehr, sehr gute Personalstärke haben. Wir haben fast 90 Vollkräfte, insgesamt knapp 150 Mitarbeitende und in der Pflege bei mittlerweile 60.000 Patienten. Wir hatten die Corona-Zeit zwischendrin, da sind die Zahlen ein bisschen runtergegangen und jetzt steigen sie langsam wieder an, aber sie steigen nicht mehr so an, als dass wir denken, dass wir bald wieder bei 75.000 Patienten sind. Das heißt, wir haben eine gute Personalbesetzung und sind deswegen als Arbeitgeber, glaube ich, auch für die Pflegenden attraktiv. Auch wenn es natürlich immer wieder Tage gibt und Situationen gibt, wo auch die wirklich an ihr Limit gehen müssen. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass das Patientenverhalten sich dramatisch verändert hat, sondern es hat allenfalls eine gewisse Verschiebung der dringlichen Patienten, der sehr kranken Patienten und der schwerstkranken Patienten gegeben.
Stimmt also diese Klage nur bedingt, dass viele Leute mit kleinen, banalen Fragen in die Notaufnahme laufen? Ist diese Wahrnehmung falsch oder habt ihr schon den Eindruck, dass über die Jahre die Zahl derer steigt, die sagen, ach, ich kriege beim Hausarzt erst übernächste Woche einen Termin, gehe ich heute Nachmittag mal schnell in die Notaufnahme. Ist das so oder ist es nur eine empfundene Realität?
Die Veränderungen der Patientenzahlen über die Jahre, die ich gerade eben versucht habe zu skizzieren, ergibt sich überwiegend aus den ambulanten Patienten, also aus den niedrigdringlichen Patienten. Die Zahl der Patienten, die schwer krank sind, schwer verletzt sind, die wir stationär aufnehmen müssen, ist über die vielen Jahre bis auf leichte Abweichungen eigentlich konstant geblieben. Von daher muss man schon sagen, dass sich bis zu dieser Zahl 75.000 im Jahr 2015 jedes Jahr deutlich mehr Patienten in die Notaufnahme begeben haben, die mit, sagen wir mal, doch leichteren Problemen zu uns kamen, die man auch im ambulanten Sektor hätte möglicherweise lösen können. Dann kam Corona, da haben sich die Leute nicht mehr in die Notaufnahme getraut und die Zahlen gingen runter, ohne dass wir was tun mussten. Gleichzeitig hatten wir 2019, also kurz vor Corona-Beginn, aber auch eine kassenärztliche Notfallpraxis direkt neben unserer Notaufnahme aufgemacht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau, und da haben wir von Anfang an gesehen, okay, da kommen auf jeden Fall jeden Abend und an den Wochenenden den ganzen Tag sehr, sehr viele Patienten hin. Wir wussten noch nicht so genau, sind das jetzt nur Patienten, die ansonsten ausschließlich in der Notaufnahme sowieso aufgeschlagen wären, oder ist das ein zusätzlicher Magnet für Patienten gewesen, sodass wir das vielleicht am Ende gar nicht so sehr merken in unseren Zahlen in der Notaufnahme. Aber wir haben es tatsächlich gemerkt, die Zahlen nach Corona sind, hatte ich schon eben kurz angesprochen, nicht mehr so stark wieder gestiegen. Gleichzeitig haben wir aber bis zu 16.000 Notfallkontakte in der KV-Praxis über das Jahr. Und wenn wir die mit einem Teil, bei dem wir es nicht genau wissen, von unseren Notfallpatienten abziehen, dann kommen wir eigentlich ziemlich genau auf die 75.000, die wir 2015 mal hatten. Okay. Also wir glauben fest daran, dass wir von dieser KV-Praxis in der Notaufnahme profitieren.
Und so, damit man so eine Vorstellung hat, wie viele Notaufnahmen sind über die Stadt verteilt?
um die 15. Ich sage jetzt aber mal so eine Zahl da.
Ja, und wenn ich richtig informiert bin, haben wir aber ein deutlich größeres Zuzugsgebiet. Das heißt, aus den Nachbarbundesländern werden auch hier Menschen hergebracht ins UKE oder auch in andere Notaufnahmen in Hamburg. Und zwar weit über die unmittelbare Grenze hinaus. Ist der Eindruck richtig?
Ja, das ist richtig. Also wir haben viele Anfragen über den Tag, insbesondere von per Rettungsdienst transportierten Patientinnen und Patienten, schwerkranke Patienten, Patienten mit Versorgungsproblemen, also eigentlich aus dem gesamten Spektrum der inneren Medizin und Neurologie, würde ich primär sagen. Die polytraumatisierten Patienten, ja, die kommen dann von den Autobahnen und von den Landstraßen in allererster Linie. Aber die Patienten, die sich aufgrund einer Akutproblematik aus dem konservativen Bereich in eine Notaufnahme begeben wollen, sind zu einem nicht ganz kleinen Teil aus diesen Regionen südliches Schleswig-Holstein. Ja, das stimmt.
Und wie kommt es denn? Also wir haben ja im Vorgespräch miteinander kurz uns unterhalten und haben festgestellt, dass selbst aus Bremerhaven irgendwie Leute hierher gebracht werden, wo man dann feststellen muss, dass dazwischen einige andere größere Krankenhäuser schon sind, die möglicherweise auch gut versorgen könnten. Wie kommt das denn, dass sie dann trotzdem hier landen?
Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären. Also wir führen tatsächlich auch diese Rückfragen nicht, warum jetzt ein Patient aus Schleswig-Holstein, aus Bremerhaven, aus Stade oder wo auch immer her, aus Lüneburg, zu uns kommt. Bei Lüneburg ist es so, wir sind ein Partnerkrankenhaus, beziehungsweise Lüneburg ist ein Ausbildungskrankenhaus des UKEs. Von daher kann man sich da eigentlich schon ganz gut erklären. Aber insbesondere aus den sehr viel weiter entfernten Regionen oder eben aus Schleswig-Holstein, die ja auch eine Nähe nach Lübeck oder nach Kiel oder nach Neumünster in die nächstgrößeren Kliniken haben. Itzehoe fällt mir noch ein oder auch die Regio-Kliniken. Da können wir es uns nicht immer wirklich gut erklären, warum ein Hamburger Krankenhaus ausgesucht wird, um dann auch die relativ lange Fahrtstrecke für diese Patienten in Kauf zu nehmen, die teilweise wirklich sehr, sehr schwer erkrankt sind, teilweise in Extremes zu uns gebracht werden.
Also politisch wird ja jetzt gerade in den letzten Monaten sehr oft diskutiert, ob man nicht diese Art von Zuweisung per Gesetz regeln soll und bestimmte Vorgaben machen muss, zum Beispiel die Strecke, die man maximal hinterlegen darf, um zum nächstgelegenen Krankenhaus zu gehen. Was hältst du von diesen Plänen? Ist es denn sinnvoll, Begrenzungen dieser Art per Definition vorzunehmen und zu sagen, Standort ist da, also musst du den Patienten maximal 30 Kilometer weiter entfernt unterbringen? Oder wie kann man das sonst steuern? Wie stellt man sich denn eine Notfallsteuerung denn vor in solchen Fällen, bevor wir zu den KV-Notfallpraxen zurückkommen?
Also ich halte das für richtig. In Hamburg versuchen wir das schon. Also dass wir wirklich sagen, das nächstgelegene, dann kommt der Zusatz geeignete Krankenhaus soll angefahren werden. Und da ist dann schon der Haken an der Geschichte.
Mit geeignet man inhaltlich.
So ist es, ja. Und das entscheidet natürlich die Besatzung des Rettungswagens, was sie für geeignet halten. Da wird eben häufig die relativ kleine Verletzung im Gesicht einer Spezialdisziplin zugeordnet, die es in Hamburg vielleicht nur 2-3 Mal gibt. Und dann wird eben eine entsprechende lange Fahrzeit in Kauf genommen, um den Patienten eben dorthin zu bringen, wo man glaubt, dass diese Verletzung am besten zu behandeln ist, obwohl sie möglicherweise auch in dem tatsächlich nächstgelegenen Haus gut hätte versorgt werden können. Also da sind wir noch an dem Punkt, wo wir den Zuweiser, wenn ich jetzt mal von den Rettungsdiensten spreche, relativ viel Entscheidungsfreiheit lassen. Und das ist auch das, was wir im Alltag doch auch immer wieder erleben.
Das bedeutet aber auf der einen Seite, unsere Kollegen auch in anderen Krankenhäusern, die keine fachliche Nähe zu bestimmten Fachdisziplinen haben, müssen so gut genug geschult sein, damit sie eine Idee haben, ob das überhaupt ein Krankheitsbild ist, das in dieser oder jener Fachdisziplin untergebracht werden soll. In Analogie zu deinem Beispiel von den früheren 10 Notaufnahmen auf dem UKE-Gelände, wo jemand einfach falsch gelandet ist. Wäre denn sowas wie eine Art telemedizinische Vorberatung, Vortriagierung eine Möglichkeit?
Könnte ich mir vorstellen. Wir haben allerdings, das muss man auch dazu sagen, so viele Rettungswagen in Hamburg unterwegs, die über den Tag von einem Krankenhaus fahren, zum nächsten Einsatz fahren, wieder in irgendein Krankenhaus fahren, dass es schon fast eine eigene Leitstelle bräuchte, die diese Telemedizin betreibt, die eben dann auch genügend Kapazität hat, um eben entsprechend auch immer wieder die Entscheidungsfindung der Rettungsdienste zu unterstützen und zu erleichtern. Ich glaube, es ist es allemal wert, das auszuprobieren.
Und seid ihr im guten Austausch mit den anderen Notaufnahmen hier in der Stadt? Ist es so, dass ihr regelmäßig auch Bilanz zieht, um zu gucken, wie ist die Verteilung, wie kann man das optimieren über die Stadt?
Ja, also wir haben vor Jahren dieses Problem gesehen und haben es erkannt, wie alle Notaufnahmen, und sitzen seitdem in regelmäßigen Abständen, im Moment alle 4 Wochen, per Zoom-Meeting zusammen, mit der Behörde, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Feuerwehr und besprechen, was wir in den letzten 4 Wochen erlebt haben, wo es Fälle gab, in denen wir nicht zufrieden waren mit der Zuweisung der Patienten, wo wir nicht zufrieden waren, dass Notaufnahmen gesperrt waren und so weiter und so fort und versuchen, Lösungen dafür zu finden. Also wir sind in einem sehr guten Austausch und muss wirklich sagen, es gibt eigentlich keine Notaufnahme, die sich da zurückzieht und sagt, wir machen da nicht mit.
Aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für das Verständnis der Öffentlichkeit davon, wie viel die einzelnen Einrichtungen aus der eigenen Fachexpertise heraus die letzten Jahre entwickelt haben. Wenn man zurückdenkt auf das Beispiel, was du von vor 20 Jahren gebracht hast, mit Notaufnahmen auf einem Gelände, die miteinander schon nicht kommuniziert haben, geschweige denn mit anderen Notaufnahmen in der Stadt, ist es ja ein weiter Weg, den wir gekommen sind inhaltlich, in aber, ich sag mal, unter historischen Gesichtspunkten gesehen, relativ kurzen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. Wie ist es denn, um nochmal zurückzublicken auf die KV-Notfallpraxen, von denen du gesprochen hast, ist das ein tragbares Modell für die Zukunft? Sollte das in jeder Notaufnahme vergleichbar aufgestellt sein, damit man diesen Prozentsatz an tatsächlich nicht so super dringlichen Krankenhausfällen und vornherein schon aus den Notaufnahmen rauszuhalten? Wie soll man das machen?
Also ich glaube, man muss die Stellen, an denen es sowohl eine Notaufnahme als auch eine KV-Praxis gibt, konzentrieren. Weil die KV-Praxen müssen ja alle auch personell besetzt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da an ein Limit stößt, wenn man alle 15 Hamburger Notaufnahmen zusätzlich mit einer KV-Praxis besetzt. Also da geht, glaube ich, schon die Tendenz eher dahin, wie es auch die Politik gerne wünscht. Jetzt kann man das Ganze integriertes Notfallzentrum nennen, wo eben also diese Strukturen KV-Praxis und zentrale Notaufnahme vorgehalten werden. Das sollte an einigen Schwerpunktkrankenhäusern der Fall sein. Andere Krankenhäuser müssen wahrscheinlich dann als zentrale Notaufnahme zunächst erstmal alleine weiter existieren. Nicht, dass ich denen das nicht auch wünsche, dass sie diese Struktur hätten, aber ich glaube einfach, es ist personell schwierig. Wir sehen es selbst bei uns im UKE auch, dass es schon aktuell Probleme gibt, die Dienste in der KV-Praxis alle zeitdeckend zu besetzen, sodass es jetzt demnächst dazu kommen wird, dass die Öffnungszeiten etwas reduziert werden. Immer noch alles in dem Bereich, wie es die Politik gerne hätte. Also die wollen sich nicht daraus zurückziehen, aber es werden ein paar Stunden weniger werden, die KV-Praxis geöffnet hat, was, glaube ich, für die Patienten kein Problem ist, wenn sie es vorher wissen. Aber der Personalbedarf, glaube ich, ist einfach so hoch, dass nicht alle Notaufnahmen mit einer solchen Doppelstruktur ausgestattet werden könnten.
Die Politik fordert ja auch oft, dass es neben all dem, was es gibt, so 24-7-Konzepte nochmal neu entwickelt werden, die zusätzlich zu dem, was da ist, noch laufen soll, um zu sortieren und zu organisieren. Was hältst du davon? Wie denkst du darüber?
Meinst du in den Kliniken?
Ja, das ist ja, wird ja unterschiedlich gesehen. Ja. Einerseits wird ja gefordert, dass jede Einrichtung einen gemeinsamen Tresen hat, wie das ja im Fachjargon mittlerweile heißt. Und es wird aber auch politisch ja über neue Institutionen gesprochen, die so funktionieren, so wie die Polikliniken früher in der DDR oder dergleichen. Wie siehst du denn diese Konzepte?
Also erstmal glaube ich, dass wir das, was ich eben gerade als INZ angesprochen habe oder wie man es am Ende auch immer bezeichnen möchte, nicht 24/7 brauchen. Weil es gibt ja Patientenströme, die man messen kann und die laufen eigentlich jeden Tag gleich. Es geht irgendwann morgens um 9, 10 Uhr los. Dann hat man über den Tag zweigipflig sehr hohe Patientenzahlen, die dann zum späten Abend wieder abnehmen und in der Nacht eigentlich so niedrig sind, dass man da sagen könnte, man käme eigentlich mit einer Versorgungsstruktur aus. Ich glaube aber, dass wir eine parallele Struktur brauchen, die vielleicht schon vor dem Eintreffen eines Patienten in einem INZ dem Patienten eine Entscheidungshilfe gibt, was er mit seinen Beschwerden oder mit seinen Verletzungen am ehesten machen sollte. Und das könnte zum Beispiel eine digitale Zusammenführung der Notfallnummer 112 und der Notfallnummer 116, 117 sein, wo die Patienten dann eben doch 24 Stunden die Möglichkeit hätten anzurufen, um sich einen Rat zu holen, was denn jetzt bei dem Beschwerdebild oder dem Verletzungsbild, das sie gerade haben, der beste Weg wäre, um das zu versorgen. Da sind wir relativ schnell bei Modellen, die in europäischen Nachbarländern schon wunderbar gut funktionieren. Ich habe um 1996, 97 einen Auslandsaufenthalt in Holland gehabt und bin dort auch 2 Jahre in diesem Gesundheitssystem gewesen. Und dort war es eben so, dass man von Anfang an einen Hausarzt hatte, der einem zugewiesen wurde in dem Gebiet, in dem man eben gewohnt hat. und eben nicht die Notaufnahme als primären Anlaufpunkt gesehen hat, um mit relativ leichten, doch am Ende unbedenklichen Beschwerden das Personal dort zu belasten, sondern dass man da eben zu seinem Hausarzt gegangen ist. Das wäre ein Weg, den ich mir hier in Deutschland auch vorstellen könnte und der, glaube ich, eigentlich sogar alternativlos ist, würde ich sagen. Und wenn eben dieser Hausarzt nicht da ist, dann muss es eben Strukturen geben, die den Hausarzt übernehmen. Das sind aktuell bei uns die KV-Praxen, die dann in der Nacht irgendwann schließen und dann übernimmt eben den Rest, der nachts mit einer Problematik kommt, eben die Notaufnahme. Und diese 116, 117 und die 112, die muss eben 24/7 in der Lage sein, den Patienten in die jeweils verfügbare Struktur zuzuweisen.
Ich sehe schon, wir müssen ein drittes Mikro kaufen, weil es wäre an dieser Stelle spannend gewesen, einmal zu hören, was die KV drüber denkt und ob sie die Auffassung teilen. Weil du weißt ja, dass es einen Standort zum Beispiel gab, um nochmal kurz zurückzukommen auf das Thema gemeinsamer Tresen, INZ oder wie auch immer, von dem man dann festgestellt hat, dass dieser Standort nicht betreibbar ist, weil einfach keiner kommt. Das war für mich auch eine interessante Information zu sehen, analog zu dem, was du sagst. Vor 9 oder 10 Uhr ist da überhaupt gar nichts passiert. Der erste Gipfel an Patientenaufkommen war kurz vor der Mittagszeit und dann kam wieder lange nichts und ab 18, 19 Uhr kam wieder auch nichts. Dann stellt sich für mich allein schon aus den Notwendigkeitsgründen die Frage, warum braucht man überhaupt einen 24-7-Tresen, wenn sowieso keiner kommt? Insofern ist die politische Forderung aus meiner Sicht auch nicht automatisch immer gekoppelt an einer Datengrundlage. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, worüber ja auch sehr viel diskutiert wird in den letzten Monaten. Glaubst du, dass es die Möglichkeit gibt und was bräuchte es dafür, wenn man sagen würde, man versucht, aus all dem, was man im Alltag erlebt, eine Datengrundlage zu erheben, die standortübergreifend zusammenfort, um daraus abzuleiten, wie sind denn überhaupt die Patientenströme, um sich dann darüber Gedanken zu machen, wie man das lenkt. Was braucht's dafür, Uli? Was kennst du für Beispiele aus anderen Ländern und wie kann man denn sowas für die Zukunft hier in Deutschland etablieren, damit man tatsächlich auch eine Politik machen kann, die faktenbasiert und datengetrieben ist?
Also ich würde dir einmal widersprechen, selbst wenn wir das Ding gemeinsam Tresen nennen, da kommen auch nachts welche. Mhm. Und dieser Tresen wird ja nur deswegen offen gehalten, auch mit Personal besetzt, weil natürlich auch um 3 Uhr mal jemand kommt, der nicht schlafen kann, ja, aber auch um 3 Uhr nachts jemand kommt, der einen Herzinfarkt hat, der einen Schlaganfall hat oder der sich an irgendwas verletzt hat.
Ich spreche sozusagen von den Zu-Fuß-Kommern, ja. Von den einfachen Zu-Fuß. Das schien an diesem Standort nicht so gewesen zu sein.
Dann ist das ein Ausnahmestandort. Mhm. Nochmal, wenn die KV alleine einen Standort betreiben würde, dann würde ich denen sagen, Leute, macht den nachts zu, weil das lohnt sich einfach nicht. Und nachts 2 Ärztinnen und Ärzte vorzuhalten und zusätzliches Pflegepersonal oder Assistenzpersonal vorzuhalten für 5, 6, 7 Patienten, die dann auf diese beiden Versorgungsstrukturen verteilt werden müssen, das halte ich für unsinnig. Weil auch wir in der Notaufnahme in der Nacht eigentlich die Patienten, die da kommen, das sind im UKE zwischen 10 und 20, zwischen 0 und 6 Uhr, die kriegen wir mit dem Personal gut versorgt, das wir in der Notaufnahme vorhalten. Aber es ist ja die Erfahrung gemacht worden, dass eben der Tag irgendwann beginnt und dann auch die Patientenzahlen zunehmen. Deswegen sagt die KV-Praxis oder hat sie bisher immer gesagt, wir machen an den Wochenenden von 8 Uhr morgens bis 0 Uhr nachts unsere KV-Praxis auf. Jetzt haben sie ein bisschen Probleme, die Stellen dort zu besetzen, beziehungsweise die Dienste zu besetzen. Also haben sie oder werden sie jetzt in naher Zukunft die Zeiten auf 10 Uhr vormittags oder morgens bis 22 Uhr abends reduzieren. Das ist meines Erachtens immer noch ausreichend, um uns eben gerade von niedrigdringlichen Patienten zu entlasten. Und mehr zusätzliche Zeiten würde ich da auch ehrlicherweise nicht für erforderlich halten. Genauso in der Woche muss meines Erachtens eine KV-Praxis nicht zwingend bis 0 Uhr geöffnet sein, sondern wenn die KV-Praxis bis 22 Uhr geöffnet ist, dann ist das immer für uns noch eine deutliche Erleichterung, was die Behandlung niedrigdringlicher Patienten angeht.
Okay. Nochmal zu der anderen Frage, datenbasierte Versorgungsplanung. Kennst du Beispiele, wo man im klinischen Alltag versorgungsrelevante Daten automatisch mit erhebt, damit man hinterher gucken kann, wie war das Patientenaufkommen, wer kommt woher, wer geht wohin und dass man das sozusagen standortübergreifend, geografisch zum Beispiel für Hamburg, einmal zusammenführen kann, um eine Planung zu machen. Haben wir das in der Form? Und wenn nein, was bräuchte es denn dafür? Ich glaube, du hast mir schon mal in einem Gespräch aus einem amerikanischen Beispiel erzählt. wie man sozusagen eine Patientenakte führen kann, die einem später erlauben kann, in der Zusammenführung der Daten Rückschlüsse darüber zu ziehen, was es in einem Notfallversorgungsbereich braucht.
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Also die Wartezeiten möglicherweise, die Dauer, bis ich eine Diagnostik kriege, wann ich die Spitzen habe, in denen ich besonders viel Diagnostik brauche, wie lange sich ein Patient insgesamt in einem Notfallbereich aufhält, die Zahlen haben wir aktuell in unserem digitalen System so noch nicht zur Verfügung. Zumindest kriegen wir sie nicht einfach auf Knopfdruck. Das, was du gerade ansprachst, ist ein Besuch aus dem Jahre 2007, glaube ich, in Boston im Massachusetts General Hospital in der Notaufnahme.
Vor knapp 20 Jahren.
Vor knapp 20 Jahren. Da konnte uns der Chef der Notaufnahme wirklich auf Knopfdruck diese Zahlen alle liefern und konnte sehen, wo brauchen wir eventuell mehr Personal, um die Verweildauer der Patienten verkürzen zu können. Das hat es damals schon gegeben. Soweit sind wir aktuell nicht, beziehungsweise momentan ist es noch schwierig, diese Zahlen zu erheben, um damit eben auch wirklich tatsächlich bedarfsgerecht arbeiten zu können.
Ja, aber das bedeutet ja, erstens braucht man die technische Voraussetzung dafür, damit man nicht jemanden dahinstellt, der das einzeln eintackert in die digitale Patientenakte, sondern das muss schon automatisierter digitaler Ablauf sein. Das Zweite, was dafür aber wichtig ist, ist auch eine gewisse Transparenz. Das heißt, diejenigen, die dann damit betraut sind, die müssen auch die Zahlen einsehen und ziehen können. Das sollte kein Geschäftsgeheimnis der Klinikführung sein, weil sonst ist es eigentlich witzlos. Und aus meiner Sicht wäre eine dritte Voraussetzung wichtig, dass man gerade was die Notfallversorgung betrifft, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, auch für die andere, für die weitere Versorgung, dass man aus dem definierten Versorgungsbereich, sei es jetzt ein Bundesland oder ein Stadtteil oder wie auch immer, die Zahlen auch übergeordnet zusammenführen kann, um tatsächlich auch zu sehen, wie die Bewegungen sind und wo es möglicherweise Optimierungsbedarf sind. Davon fürchte ich, sind wir ein bisschen entfernt in Deutschland.
Ja, wobei wir arbeiten dran. Also wir haben im UKE eine Stabsstelle, die sich ausschließlich damit beschäftigt oder zu einem großen Teil damit beschäftigt, die Patientenbewegungen auch zu beobachten. Und wir treffen uns einmal im Jahr dort und gucken uns tatsächlich an, wo kommen denn unsere Notfallpatienten her, wo kommen die anderen Patienten, die elektiven Patienten des UKEs denn her. Das gibt uns schon eine Idee, wie sich die Zahlen dort entsprechend bewegen und wie sie sich letztendlich bei uns in der Notaufnahme auch zusammenstellen. Aber wir können daraus noch nicht die entsprechenden Schlüsse ziehen, dass wir sagen, wir können jetzt etwas daran ändern, dass wir sehen, dass mehr Patienten aus dem südlichen Schleswig-Holstein zu uns kommen, als das noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Aber wir können unsere Beobachtungen, die wir tagtäglich gefühlt erleben, mit diesen Zahlen schon untermauern.
Hast du den Eindruck, dass wir mit all diesen Entwicklungen, über die wir sprechen, was das Tempo betrifft, zu langsam sind? Das ist ja etwas, was ein großes Thema ist bei den Wahlen. Wir entwickeln uns nicht weiter, die Digitalisierung ist zu langsam. Das Gesundheitswesen war ja gar kein Thema bei den Wahlen. Interessanterweise, bedauerlicherweise muss man sagen, obwohl das eigentlich ein echtes Thema sein sollte, haben wir uns mit diesem echten Thema gar nicht befasst. Machen wir zu langsam? Brauchen die Prozesse wirklich viel zu viel Zeit? Oder ist es so, dass wir ungeduldig geworden sind in der Umsetzung der Prozesse? Was ist denn dein Eindruck als jemand, der in einer leitenden Position sitzt? Wie würdest du das für deinen Wirkbereich sagen?
Ich glaube, es dauert zu lange. Wir müssen ja nichts neu erfinden. Wir haben in unseren Nachbarländern, wie beispielsweise Dänemark, wie beispielsweise Holland, funktionierende Systeme, die genau an der Stelle, wo wir momentan unsere Probleme sehen, nämlich bei der großen Zahl niedrigdringlicher Patienten, die sich in die Notaufnahme begeben und glauben, dort die richtige Stelle gefunden zu haben, wo sie sich entsprechend behandeln lassen können. Da gibt es Häuser, da gibt es Länder, die das anders regeln, die eben versuchen, bereits im Vorfeld, bevor die Patienten sich entscheiden, in ein Krankenhaus zu gehen, in eine Notaufnahme zu gehen, diese erstmal an eine zentrale Stelle zu lenken, wo überprüft wird, was ist denn dein aktuelles Problem? Wo ist es denn im Gesundheitssektor am besten versorgt? Und das, finde ich, machen die Dänen, das machen die Holländer sehr gut. Die Holländer bieten zusätzlich noch zu ihren Telefondiensten, die sie den Patienten anbieten, wo sie überprüfen, muss jemand ins Krankenhaus, kann er zum Hausarzt oder kann er sein Problem zu Hause lösen, wo man über ein digitales System, ein Online-System sich selber ein Bild machen kann, ob ich mit meinen Beschwerden, die ich gerade habe, sei es ein Schulterschmerz, ich habe gleichzeitig noch Luftnot, also es geht in die Richtung eines möglichen Herzinfarktes, relativ schnell erfahre, du bist jetzt der Patient, der in einem Krankenhaus richtig ist. Während ein Patient, der eingibt, ich habe Schulterschmerzen, aber ansonsten geht es mir eigentlich gut und irgendwie habe ich mir das wahrscheinlich beim Sport zugezogen, der kriegt die Empfehlung, geh doch bitte einfach am nächsten Tag zu deinem Hausarzt. Das heißt, an der Stelle müssen wir eigentlich ansetzen. Wir müssen die Patienten, bevor sie in die Notaufnahme gehen, bevor sie sich entscheiden, sich notfallmedizinisch behandeln lassen zu wollen, an eine Stelle lenken, die denen bei der Entscheidungshilfe, bei der Entscheidungsfindung hilft.
Jetzt haben wir sehr viel gemeinsam philosophiert und gesprochen, was andere besser machen. Was machen wir denn hier in Deutschland besser, wenn du das vergleichst mit den Ländern, die du bereist hast, auch beruflich bereist hast?
Wir bieten den Patienten relativ schnell alles an medizinischer Versorgung an, was sie gerne haben möchten, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, keiner muss lange auf eine Hüfte warten. Keiner muss lange darauf warten, sein Kniegelenk operieren lassen zu können.
Aber politisch wird ja genau das bestritten. Da sagt man doch, alle warten viel zu lange auf irgendetwas. Stimmt das? Also mein Empfinden als Chirurg ist das nicht. Wie sieht es der Notfallmediziner, der wirklich schnell agiert?
Naja, das ist unsere Erwartungshaltung. Das sehen wir ja schon bei einem Patienten, der ein paar Stunden warten muss. Ja, also der nicht wochenlang auf eine Hüfte wartet, sondern der ein paar Stunden warten muss. Mit einem wirklich niedrig dringlichen, gut für ihn, schweren Erkrankungsbild, aber eigentlich niedrig dringlichen Erkrankungsbild, der ist schon nach wenigen Stunden aufgeregt und unruhig, dass ihm nicht geholfen wird. Von der Erwartungshaltung müssen wir in Deutschland, glaube ich, ein Stück weit runter. Und nicht nur im Elektiven, sondern natürlich auch im Notfallbereich, ja.
Aber du hast es etwas vornehm formuliert, wenn ich das vielleicht etwas unvornehmer formulieren darf. Damit das Gesundheitswesen besser funktioniert, müssen nicht nur die Menschen besser funktionieren, die im System sind, sondern auch die potenziellen Patientinnen und Patienten müssen vielleicht auch ein anderes Gesundheitsverständnis entwickeln. Vielleicht müssen wir auch mehr an der Gesundheitsbildung der Bevölkerung arbeiten. Kann das sein?
Absolut. Die Patienten und überhaupt die Menschen hier in Deutschland müssen wieder lernen, ein Körpergefühl zu entwickeln. Kann ich mit einer Magen-Darm-Erkrankung nicht auch als junger Mensch, der ansonsten gesund ist, versuchen, zu Hause mit Omas Hausmitteln zurechtzukommen und erstmal ein, zwei Tage zu gucken, wie es sich entwickelt, bevor ich direkt in ein Krankenhaus gehe? Oder kann ich mit einem Beschwerdebild tatsächlich am nächsten Tag zum Hausarzt gehen und erstmal fragen, was ist denn eigentlich los? Muss das wirklich alles sofort geregelt werden? Muss es in den Abendstunden geregelt werden, weil ich am Tag beruflich so eingespannt bin, dass ich keine Zeit mehr finde, zum Hausarzt zu gehen? Ich glaube, das sind alles Dinge, die in den Köpfen der Leute geändert werden müssen, um wirklich zu Veränderungen zu kommen. Aber ich glaube, wir müssen den Leuten auch Regeln vorgeben. Weil wenn wir nur sagen, kümmert euch doch ein bisschen mehr um eure Gesundheit und versucht mal in euch reinzuhorchen, ob ihr wirklich schwer krank oder verletzt seid, dann reicht das nicht. Ich glaube, man muss wirklich Regeln vorgeben, dass man sagt, Leute, bevor ihr eine Notfallstruktur aufsucht, stellen wir euch ein System zur Verfügung, in dem ihr euch informieren könnt, ob das, was aktuell euer Problem ist, wirklich ein ernstes oder ein nicht ernstes Problem ist. Und ich glaube, wenn das eine Zeit lang laufen würde und auch nicht eine halbe Stunde Wartezeit in der Telefonschleife entsteht, bevor man drankommt, dann haben wir da relativ schnell eine Akzeptanz und können wirklich was bewegen.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Du hast das Abschlusswort ja wunderbar gesagt. Das war ein Appell für mehr Stringenz in den Strukturen und vielleicht mehr Bildung in den Köpfen. Ich danke dir für diesen tollen Nachmittag und für das tolle Gespräch, Uli. Hast du am Ende noch etwas, was unbedingt raus muss in die Welt?
Also was unbedingt raus muss, ist meine tolle Erfahrung mit einem in der Welt sehr berühmten Menschen, den ich mal behandeln durfte und der mit ungefähr 20 Leibwächtern bei uns in der Notaufnahme war. Anfangs für das gesamte Personal ein irrsinniger Druck entstand, aber am Ende von seinen Problemen geheilter Mensch die Notaufnahme wieder verließ und dieser unglaublich lieb war und unglaublich dankbar war für das, was wir für ihn getan haben. Und das wünsche ich mir eigentlich von allen unseren Patienten, die am Ende, selbst wenn sie ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen mussten, beschwerdefrei, beschwerdearm oder sogar geheilt die Notaufnahme wieder verlassen können.
Vielen herzlichen Dank, Ulrich Meyer-Runge, Leiter der Notaufnahme des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Vielen Dank für das Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Hören Sie bald wieder rein.